Liebe Gemeinde, wie geht es Ihnen? Wie geht es euch? Wie geht es dir? Ich frage mich, hat jemals schon ein Pastor oder eine Pastorin zu Beginn seiner Predigt so gefragt? Mich jedenfalls nicht. Aber natürlich, vor dem Gottesdienst, nach dem Gottesdienst wird diese Frage häufig gestellt. Wie geht es dir? Und oftmals ist daran rechtes Interesse signalisiert. Wie geht es Ihnen? Eine Stunde würde sicher nicht ausreichen, wenn hier viele zu Wort kommen würden, erzählen würden von der zurückliegenden Woche. Von der Tochter vielleicht, die mit Erkältung und Fieber zu Hause bleiben musste, sie schrecklich langweilt und diesem inneren Spagat zur Arbeit zu müssen und das Kind alleine zu Hause zu wissen. Ja, von der Waschmaschine, die nach 12 Jahren nun ihren Geist aufgibt und der bangen Frage, woher eine neue bekommen. Von der Schwiegermutter, die nach einem Krankenhausaufenthalt zu Hause nicht mehr allein zurechtkommt. Ja, und der stillen Erwartung, die Kinder sollten sich mehr um sie kümmern, vielleicht sie sogar bei sich aufnehmen. Wo immer solche Fragen behandelt werden, da geschieht untereinander Seelsorge, da hören wir unsere gegenseitigen Nöte und beten füreinander. Der Gottesdienst hier heute Morgen soll Gelegenheit bieten, innezuhalten, anzukommen. Er ist heilsame Unterbrechung all der vielen alltäglichen Dinge, die uns beschäftigen. Wie geht's mir eigentlich, wenn ich mein schönes Sonntagsfassadengesicht einmal nicht aufsetze? Nun, keine Angst, niemand muss sich hier outen. Niemand muss im Gottesdienst sagen, wie es ihm wirklich geht. Aber der Gottesdienst wäre ja eine gute Gelegenheit, gleichsam wie in einem Spiegel, sich einmal selbst in die Augen zu sehen. Und ich habe mir gedacht, könnte das vielleicht ein neuer Zugang auch zum Gottesdienst sein? Einmal nichts tun müssen. Einfach nur da sein. Nicht loben müssen, nicht beten müssen, überhaupt kein Müssen. Einfach nur da sein, sich Gottes Frage gefallen lassen. Wie geht es dir, mein Kind? Wie geht es dir, mein Freund, meine Freundin? War deine Woche schwer? Hattest du viel zu managen? Bist du hier richtig ausgepowert angekommen? Wie geht es Ihnen? Ich frage einen jungen Mann, Anfang 40, und er erzählt mir von dem ungeheuren Druck in seiner Firma, mit weniger Leuten das Gleiche zu schaffen, am besten noch den Umsatz zu steigern. Und Anne, eine junge Frau, erzählt mir, dass sie 10 Jahre in einem privaten Pflegedienst gearbeitet hat. Sie erzählt mir, vorher war sie Krankenschwester, hat dann gewechselt, weil sie mehr Zeit haben wollte für ihre Patienten. Und mit großem Idealismus sei sie an die neue Aufgabe herangegangen. Und inzwischen fühlt sie sich innerlich ausgebrannt. Sie sagt mir, manchmal bin ich richtig abgestumpft. Mir fehlt dann das Einfühlungsvermögen für meine Leute. Schau nur, dass ich durchkomme. So habe ich mir meine Arbeit nicht vorgestellt. Und vielleicht geht es Einzelnen unter euch ganz ähnlich. Die Begeisterung über die große Familie mit den 3 munteren Kindern ist dem Dauerstress gewichen. Und der einst geliebte Beruf ist verkommen zu einem bloßen Anstellungsverhältnis zum Gelderwerb. Woher also nimmt jemand Kraft für den täglichen Einsatz, den all die Aufgaben im Beruf, in Familie oder auch in der Gemeindearbeit von ihm fordern? Burnout, ausgebrannt sein, ist so ein Schlagwort, das uns seit einigen Jahrzehnten begleitet. Man bezeichnet damit so ein Gefühl innerer Leere, dauernde Überforderung. Vor allem in sozialen Berufen, führt zum Ausgebranntsein. Menschen geben mehr, als sie empfangen. Nun, keine Frage, im finanziellen Bereich geht das natürlich auf Dauer nicht gut. Wer mehr ausgibt, als er einnimmt, ist irgendwann bankrott. Das weiß ja jedes Kind. Auf ein Konto kann man nicht nur immer abheben. Und im seelischen Bereich ist es ganz gleich so. Dauert nur etwas länger, bis sich der Bankrott äußert. Niemand lebt auf Dauer über seine Verhältnisse. Die Frage also, die uns beschäftigen soll, woher bekomme ich neue Kraft? Was verhindert, dass ich dauerhaft über meine seelischen Verhältnisse lebe? Oder anders gefragt, wie sorge ich eigentlich selbst für mich gut? Bin ich mir selbst ein guter Seelsorger, eine gute Seelsorgerin? Und dazu als Anstoß aus dem Neuen Testament zwei Verse aus dem Lukas-Evangelium. Lukas 5, da heißt es in den Versen 15 und 16. Die Kunde von Jesus breitete sich immer weiter aus und es kam eine große Menge zusammen, zu hören und gesund zu werden von ihren Krankheiten. Er aber zog sich zurück in die Wüste und betete. Diese zwei Verse haben in meiner Bibel nicht einmal eine eigene Überschrift. Voraus geht ihnen der Bericht über die Heilung eines Aussätzigen und es folgt die Geschichte von der Heilung eines Gelähmten. Na klar, so kennen wir Jesus als göttlichen Heiler und Wundertäter. Er ist immer für andere da, tut stets Gutes, lebt seinen Auftrag, eben die Kranken zu heilen, das Evangelium zu verkündigen. Doch dieser kleine Einschub von nur zwei Versen zwischen den beiden Heilungsgeschichten hat es in sich. Und ich frage, liegt hier vielleicht das Geheimnis seiner Kraft? In Gedanken möchte ich heute Vormittag euch in der Predigt entführen. In Gedanken in eine kleine Ortschaft Galiläas im Norden Israels. Stellt euch vor, ihr stellt euch dazu. Zu diesen Leuten, die hier ungeduldig warten auf Jesus. Für viele ist er letzte Hoffnung. Andere sind aus purer Neugier gekommen. Ein junger Mann fragt empört, wo ist nun dieser Jesus aus Nazareth? Warum ist er plötzlich verschwunden? Ich habe mich aus meinem Dorf ausgemacht, bin mehrere Stunden frühmorgens gelaufen, warte nun auf ihn. Ich will ihn endlich hören. Er soll ja so anschaulich von Gott reden, wie wir das noch nie gehört haben. Nun, die meisten haben ihn noch nicht gehört, aber seine Botschaft hat sich wie ein Lauffeuer durch unsere Dörfer und Städte verbreitet. Sogar Kranke soll er geheilt haben. Stimmt, wirft eine ältere Frau ein. Ich habe das selbst miterlebt, wie er einen Aussätzigen geheilt hat. Und unser Ortspriester hat das bestätigt. Ein Wunder. Also was mich angeht, bin ich von diesem Jesus restlos überzeugt. Ein Mann mit göttlicher Kraft, das kann ich nur sagen. Tja, da möchte ich nur wissen, wo er steckt, mischt sich ein Dritter ins Gespräch ein. Hier stehen Leute, denen kein Arzt mehr helfen kann. Ja, bei uns in der hintersten Provinz, da ist ohnehin die ärztliche Versorgung miserabel. Wer mag sich schon um arme Leute kümmern? Ehrlich gesagt, mir kommt die ganze Sache merkwürdig vor. Irgendwas stimmt doch da nicht. Wieso ist dieser Mann plötzlich spurlos verschwunden? Ist er vielleicht ein Scharlatan? Noch ein anderer beteiligt sich am Gespräch und sagt, einer von denen, die mit ihm umherziehen, erzählt, dass das nicht das erste Mal ist, dass Jesus spurlos verschwunden ist. Einfach weg, wie vom Erdboden verschluckt. Das sei schon öfters geschehen. Am Abend vorher habe er noch vollmächtig gepredigt, Kranke geheilt. Und am nächsten Morgen ist er einfach weg. nicht aufzufinden. Und die Leute sind dann ausgeschwirrt und haben ihn gesucht. Ganz und gar unverständlich, sagt der junge Mann, ist mir sein Verhalten. Wenn er doch die Kraft hat, Kranke zu heilen, warum tut er es dann nicht? Warum entzieht er sich seiner Aufgabe? Wirklich merkwürdig. Ihr Lieben, ich kann mir dieses Unverständnis der Zeitgenossen Jesu lebhaft vorstellen. Sie schütteln den Kopf über sein Verhalten. Kam er nicht zu denen, die den Arzt und Seelsorger dringend brauchten? Waren sie nicht nach seinen eigenen Worten wie Schafe ohne Hirten? War er nicht gesandt, das Evangelium zu verkündigen? Was hat er nur Wichtigeres zu tun? Wir sagen doch, man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Man muss dranbleiben an einer Sache. Man darf nicht aufhören, wenn die Türen offen stehen. Die Gunst der Stunde gilt es zu nutzen. Welcher Künstler aus dem Showbusiness könnte sich Jesu Verhalten leisten? Einfach zu verschwinden, sich zurückzuziehen. Gerade dann, wenn die Woge des Erfolges ihn nach oben gebracht hat. Dann gibt es doch eigentlich keine Rasten. Man muss den Aufwind nutzen. 10, 12, 14 und mehr Stunden harte Arbeit täglich. Denn irgendwann werden ja die Leute wegbleiben. Also nutze die Gunst der Stunde. Fehlte dem Mann aus Nazareth für seine Tournee durch Galiläa vielleicht ein guter Manager? Der hätte Jesu Verhalten nie und nimmer durchgehen lassen. Denn Erfolg würde gemessen an der Zahl der erreichten Zuhörer, an der Zahl der geheilten Kranken. Er aber zog sich zurück in die Wüste und betete. Was für ein Kontrast! Hier die große Menge im munteren, ungeduldigen Gespräch wartend. Dort an einem verborgenen Ort er, einsam in der Wüste. In der Zwiesprache mit Gott. Das Geheimnis des Verkündigers und Seelsorgers Jesu liegt nicht offen zutage. Es ist verborgen in seinem Innersten. Woher nahm er die Kraft, Kranke zu heilen? Die Kraft erwuchs ihm in der Einsamkeit der Wüste, in der Stille. Fernab von allen Menschen und ihren Erwartungen und Anforderungen suchte er die Einsamkeit, die Zwiesprache mit Gott. Nahm sich Zeit, viel Zeit, derweil die Menge ungeduldig wartete. Er brauchte Distanz, auch eine äußerliche Distanz. Wir lesen das im Neuen Testament in einzelnen Versen immer wieder. Jesus suchte die Einsamkeit, das Gespräch mit dem Vater im Himmel. Abstand gewinnen, zur Ruhe kommen, schweigen, Zwiesprache halten. Das gab ihm die Kraft, sich dann erneut den vielen zuzuwenden. Und über dieser Gottesbegegnung in der Wüste liegt der Schleier des Geheimnisses. Ein Rätsel für den nur Neugierigen, unfassbar für die nur Eiligen, erfahrbar nur dem Beter in der Wüste. Mich als Pastor fasziniert Jesu königliche Freiheit, den Erwartungen und Anforderungen der vielen Menschen zu widerstehen. Er gibt ihnen, was er zu geben vermag, verkündigt und heilt. Doch er widersteht grenzenlosen Erwartungen. Er kann Kranke und Bedürftige stehen und warten lassen, weil er um seine eigene Bedürftigkeit weiß. Und mich tröstet, dass Jesus nicht der Supermensch ist, der endlos immer nur gibt und gibt und gibt. Er ist kein irdisch-geistlicher Dauerbrenner, sondern ein Mensch, der in dieser fruchtbaren Spannung lebt zwischen Geben und Nehmen. Er, der den vielen austeilt, ist auch der, der die Hände öffnet zum Empfangen. So ist Jesu Verhalten eine Anfrage an uns. Als Mitarbeiter in der Gemeinde, als Familienmutter, als Krankenschwester oder Sozialarbeiter, als Seelsorgerin für die Nachbarin. Aus welcher Kraft lebe ich? Gönne ich mir eigentlich Zeit zu ungestörter Stille, zum Gebet? Wo eigentlich lasse ich mich beschenken? Wage ich es, diesen Anforderungen und Wünschen zu widerstehen? Wage ich es einmal, Nein zu sagen? Von Jesus möchte ich lernen, in dieser fruchtbaren Spannung zu leben. Auf der einen Seite ganz für andere da zu sein und dann auch ganz für mich zu sein. Eben Zeit zu haben für andere und Zeit zu haben für mich. Bete und arbeite. Ora et labora. So heißt die alte Mönchsregel des Mittelalters. Leben in dieser fruchtbaren Spannung von Aktivität und Stille sein und zur Besinnung kommen. Nicht erst in der heutigen Zeit leben Menschen, die sich auch als Christenmenschen verausgaben, leicht und schnell und oftmals auch gern verausgaben. Ich habe einen alten Brief gefunden aus dem 12. Jahrhundert, 800 Jahre alt. Den schreibt ein Mönch und Ordensgründer Bernhard von Clairvaux an seinen Papst Eugen III. Ja, und aus diesem Brief möchte ich vorlesen. Er hatte wohl offensichtlich ein sehr persönliches Verhältnis damals zu seinem Papst. Wenn du wie bisher weitermachst, dein ganzes Leben und Erleben völlig ins Tätigsein verlegst, keinen Raum für die Besinnung vorsiehst, wie kannst du voll und ganz Mensch sein, wenn du dich selbst verloren hast? Wie lange schenkst du noch allen anderen deine Aufmerksamkeit, nur nicht dir selber? Wenn du dein ganzes Leben und Erleben völlig ins Tätigsein verlegst, keinen Raum für die Besinnung vorsiehst, soll ich dich da loben? Darin lobe ich dich nicht. Denke dran, gönne dich dir selbst. Ich sage dir nicht, tu das immer. Ich sage dir nicht, tu das oft, aber ich sage dir, tu es immer wieder einmal. Sei wie für alle anderen auch für dich selbst da. Oder jedenfalls sei es nach allen anderen. Diese 800 Jahre alten Worte sind heute aktueller denn je. In einer rastlosen, besinnungslosen Zeit brauchen wir nichts dringender als Zeiten des Innehaltens, der Stille, der Besinnung auf das Eigentliche, auf Gott, die Quelle unserer Kraft. Denn all das Vielerlei und die Rastlosigkeit, sie verbrauchen unsere Kraft. Aber die Stille nährt, denn die Stille ist die Sprache der Ewigkeit, die Stille ist die Sprache Gottes. Er aber zog sich zurück in die Wüste und betete. Und die Wüste ist ein Ort der Einsamkeit, aber auch der Konzentration auf das Wesentliche und in der Bibel immer auch ein Ort innerer Verwandlung. Ein kleines Büchlein habe ich in meinem Bücherregal, das heißt »Schenk dir einen Wüstentag«. Dieses Büchlein lädt ein, einen einsamen, stillen Ort aufzusuchen, einmal seine Gedanken zu sortieren, zur Ruhe zu finden, innezuhalten, uns von Gott neu beschenken zu lassen. Denn Gott will uns überraschen, will uns leere Hände füllen, will uns neue Kraft, neuen Mut schenken für unsere Aufgaben im Alltag, in der Familie, im Beruf, auch für die Gemeindearbeit. Er will erschöpften Mitarbeitern neue Kraft, neue Freude schenken. Denn zuerst sind wir Empfangende und nur was wir empfangen haben, können wir weitergeben. Was wäre das für ein Leben, das aus der Kraft und Freude der Stille sich speisen würde? Eine Gemeindearbeit, die aus fröhlicher Gelassenheit und Zuversicht geschehe. Wir könnten erfahren, Wüstenzeiten sind die eigentlichen Segenszeiten. Aus der Nähe zu Gott erwächst dann die Hinwendung zum Nächsten. Aus innerer Einkehr erwächst die Hinkehr zu den Menschen. Für mich ist im Laufe der Woche auch jeder Gottesdienst solch eine Einkehrzeit. Eine heilsame Unterbrechung unserer pausenlosen Geschäftigkeit. Und jeder Gottesdienst führt mir die Wahrheit des Jesuswortes vor Augen, wenn Jesus sagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme noch Schaden an seiner Seele, an seinem Inneren, an seiner Persönlichkeit. Ja, was nützt es uns, noch dies und das zu tun, wenn wir dabei doch innerlich auf der Strecke bleiben? Ihr Lieben, ich finde das großartig, dass vermutlich die allermeisten von euch vor dem Gottesdienst, anders als im Restaurant oder im Zug, ihr Handy ausgestellt haben. Ab und zu passiert das auch im Gottesdienst, dass es läutet. Ich denke, viel öfter sollten wir das tun, eben mal nicht erreichbar sein. Nicht 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr erreichbar sein, denn wir sind nicht Gott. Wo wir für Gott erreichbar sein wollen, da braucht es heilsamen Rückzug. Da braucht es ein Nein zu dieser Allzeiterreichbarkeit. So ist jeder Gottesdienst Gottes gutes Angebot. Gottes Angebot zur Seelsorge an einem jeden selbst. Da bekommen wir neue Kraft, auch Korrektur. Da wird Vergebung zugesprochen. Da bekommen wir Mut, die nächsten Schritte zu tun. Jeder Gottesdienst als Zeit der Stille ist Angebot. Kein Müssen, nie und nimmer, sondern die Gelegenheit, Atem zu holen beim Schöpfer des Lebens. Ja, ihr Lieben, was wäre das für ein Leben, das sich aus solch einem schöpferischen Wechselspiel speisen würde? Er aber zog sich zurück in die Wüste und betete. So lade ich euch ein in diesem Gottesdienst zur Stille, mal 3 Minuten nach der Predigt still zu sein, einfach da zu sein, vielleicht sich beschenken zu lassen. Und diese Zeit der Stille schließe ich dann ab mit einem Gebet. Gott, du unser himmlischer Vater, guter und treuer Herr, deine Fürsorge hält uns am Leben. Du sorgst für uns in allen Dingen, wie ein Vater, wie eine Mutter. Du lädst uns ein zum Gottesdienst, weil du uns viel Beschäftigten das sagen willst, was wir uns nicht selbst sagen können. Du sprichst es uns zu durch dein Wort. Ihr seid geliebt und ihr seid angenommen, ohne all euer Tun. Dein gutes Evangelium wollen wir uns auf der Zunge zergehen lassen, wollen es aufnehmen in unsere Herzen. Wir möchten lernen von Jesus, deinem Sohn, der uns dein barmherziges Vaterherz gezeigt hat. Erfülle uns mit deiner Barmherzigkeit und deinem Wohlwollen, dass wir barmherzig mit uns selbst, mit anderen umgehen. So können wir genesen. So werden wir heil. Und so kann Gemeinschaft gelingen. Ja, dein Heiliger Geist kann das Wunder vollbringen, dass wir zum Spiegel deiner Liebe werden. Amen.